Darum stellte er sich wahnsinnig und tobte, als man ihn festhalten wollte. Er kritzelte auf die Torflügel, ließ Speichel in seinen Bart laufen. Was bringt ihr ihn zu mir? Hab ich die schon Verrückte genug hier? Der soll sich anderswo austoben. Was hat er in meinem Haus zu suchen? Also das war die Situation. David fürchtet um sein Leben. Er überlegt, was macht er jetzt? Er stellt sich wahnsinnig, er kritzelt in die Torflügel, wahrscheinlich nahm er sich einen Stein oder sonstiges und dann ließ er sich seine Spucke in den Bart laufen, macht wahrscheinlich noch ein paar verrückte Gesten und dadurch wird er nicht in Gefangenschaft gesteckt, sondern Achish sagt, er kann gehen. Und dann geht es weiter. Ein Kapitel später ist es immer spannend, noch mal ein bisschen weiter zu lesen, was dann passiert. David floh aus Gat in eine Höhle in der Nähe der Stadt Adulam. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon erfuhren, kamen sie zu ihm dorthin. Auch alle möglichen Leute, die verfolgt, verschuldet oder verbittert waren, schlossen sich ihm an, insgesamt etwa 400 Mann. David wurde ihr Anführer. Spannend, diese kleine Satz, diese Aussage, Menschen, die verfolgt, verschuldet oder verbittert waren, scharten sich um David. Also so eine Art Robin Hood der damaligen Zeit, der so die Liebe so um sich scharte, der diese Menschen um sich hatte, die ein bisschen ausgestoßen waren von dem Volk. Und interessant ist, wenn man so ein Umfeld hat von Menschen, die jetzt nicht so passförmig in der Gesellschaft sozusagen waren, die viel Leid erlebt haben, was ist oftmals die Stimmung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich zusammengerottet haben, in der Höhle saßen sie zusammen und klagten sich gegenseitig ihr Leid. Klagten und unterhielten sich und sagen, ach, was hast du Schlimmes erlebt? Boah, David, das war ja auch schlimm. Boah, gut, dass du dich wahnsinnig gestellt hast. Boah, wie fürchterlich ist das. So ein bisschen übertragen auf heute, auch wenn der Vergleich natürlich sehr hinkt, ist ja so, wenn man einen fragt, wie geht's dir? Ach ja, ein bisschen mit Pollen zu kämpfen. Ah ja, gut, wo du sagst, also boah, was ich jetzt habe, ich habe Knie, ich habe Rücken, ich habe das. Also so eine Atmosphäre kann man sich gut vorstellen, war wahrscheinlich damals in der Höhle. Und jetzt könnte man ja sagen, jetzt würde David ebenfalls in diese Richtung sich irgendwie auskotzen und sagen, boah, wie schlimm das alles ist. Doch er hat eine ganz andere Perspektive und fängt dann an, diesen Psalm 34 zu dichten. Und es geht los in den Versen 2 und 3. Den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit. Nie will ich aufhören, ihm zu danken. Was er getan hat, will ich rühmen. Hört es, ihr Unterdrückten, und freut euch. Preist mit mir die Taten des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Boah, was für eine starke Perspektive. Aus dieser schwierigen Situation, gerade mit dem Leben davongekommen, in einem Umfeld, wo wahrscheinlich die Stimmung äußerst negativ war, fängt David an, einen Lobpsalm zu schreiben und sagt, preist den Herrn, er hat Gutes getan. Ich will es euch sagen, ihr Unterdrückten, freut euch, preist mit mir die Taten des Herrn. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, boah, David hätte ja auch sagen können, boah, clever gemacht. Mensch, was war ich klug. Ich habe mir einen tollen Trick einfallen lassen. Ich war eigentlich in Gefangenschaft, dann habe ich mir überlegt, ich könnte mich ja wahnsinnig stellen. Ich ritze in die Torflügel, ich lasse mir ein bisschen Spucke den Bart runterlaufen. Ich stelle mich verrückt. Eigentlich ein cleverer Schachzug. Und ich glaube, dass es uns oft so geht. Wenn wir in so einer Situation sind, kann ich von mir sagen, dass man wahrscheinlich in erster Linie sagt, boah, habe ich mir eine gute Strategie überlegt, dass ich das geschafft habe. Und wir reden hier heute von einem starken Selbstbewusstsein. Du musst an dich glauben. Du musst dir zusprechen, was du alles kannst. Und ich glaube, wir brauchen ein neues Gottesbewusstsein, dass Gott uns alles gibt, alles, was wir haben. Wenn wir eine Familie haben, wenn wir in einem Land leben dürfen, wo natürlich manche Fragezeichen haben, aber ein Gesundheitssystem, eine Wohnung, ein Haus, ein Job, wo wir Geld verdienen können, dass wir nicht sagen, ach ja, ich habe ja auch eine gute Ausbildung genossen. Ach ja, Mensch, mein Abitur, das kann ich dir mal zeigen, was ich da alles für eine gute Note hatte. Ist doch klar, dass ich jetzt hier dies und jenes alles kann. Und David sagt, nein, all das, vielleicht diese Gedanken, die Gott mir gegeben hat, dass ich mich wahnsinnig stellen sollte, all das gebe ich als Dank ihm gegenüber. Und es ist manchmal bei uns im Leben so, wie dieser Witz von einem Mann, der in eine Notsituation, eine Flutkatastrophe gerät. Eigentlich hat sie ja mit Gott nicht viel am Hut. und fängt dann an zu beten. Und sagt, Gott, du siehst meine schwierige Situation, bitte schenk du mir eine Hilfe. Er sagt Amen, macht die Augen auf und dann sieht er ein Rettungsboot und sagt, ach Gott, vergiss mein Gebet, ich habe schon eine Lösung gefunden. Und ich glaube, so ist es manchmal bei uns, wir beten um Dinge, wir beten, dass Gott etwas tut, dann erleben wir vielleicht auch was und vergessen dann, Gott dafür zu danken, die Perspektive einzunehmen und ihm Herr, Herr sein zu lassen, sagen, Herr, ich möchte, dass du gelobt wirst für alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles kommt von dir. Ich muss gestehen, ich hatte eine schöne Gewohnheit, die ich leider wieder habe schleifen lassen. Ich habe so ein bisschen geguckt, wie kann ich meine stille Zeit optimieren, habe mir dann mein Handywecker auf 5 Minuten gestellt und wollte 5 Minuten nur danken. Nach 2 Minuten fiel mir nichts mehr ein. Ich wusste nicht mehr, wofür ich danken soll und dass man da mal so ein bisschen gräbt. Okay, für alle Selbstverständlichkeiten, was man so sagt, das ist ja normal, das gehört zum Leben dazu. Sich dann mal wieder vor Augen zu führen, wofür man alles dankbar sein kann. Und in der Vorbereitung habe ich gesagt, diese Angewohnheit, die will ich mir wieder neu zunutze machen. 5 Minuten in den Wecker stellen und ganz bewusst Gott zu danken, das ändert alles. Die Perspektive auf all die Sorgen, die man immer mal wieder hat im Leben, Dankbarkeit ist das Erste, was wir hier von David lernen können. Und dann geht es weiter, dass er sagt in Vers 5, ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir, er befreit mich von allen meinen Ängsten. Ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir. Und wenn ich das so lese, dann kommt direkt der innere Kritiker in mir hoch und sagt, ja, Gott redet ja nicht jedes Mal hörbar, oder? Wie oft erleben wir das, dass Gott deutlich zu uns redet? Ist es nicht eher die Ausnahme? Ist es nicht vielleicht manchmal eher ein Gefühl, ein Eindruck, ein Bibelwort, wo wir sagen, war das jetzt für damals geschrieben oder gilt das für mich? Redet Gott überhaupt heute noch so richtig hörbar, erlebbar? Und ich habe gedacht, wenn das hier steht, dann möchte ich doch wieder ein ganz neues Herz sagen und erwarten, dass Gott zu uns spricht. Und ich glaube, dass nichts in unserem Leben uns mehr verändert. Diese Predigt wirst du wahrscheinlich bis Mittwoch wieder vergessen haben. Aber wenn Gott dir begegnet, wenn Gott dir ein Wort vielleicht aus der Predigt, aus der Bibel lese, wenn du selber nochmal weiter darin liest, aus einer Begegnung mit Menschen, wo du weißt, jetzt redet Gott zu dir, es wird alles verändern. Letztens waren wir in unserem Hauskreis, unserer Männertruppe zusammen und dann teilen wir immer so unsere Gebetsanliegen und dann haben wir gedacht, jetzt fangen wir an zu beten. Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen jetzt mal erstmal erwarten, dass Gott zu uns spricht und dass wir Worte haben, die wir dem anderen ermutigend zusprechen können. Und das war so eine geniale Atmosphäre und ich kann euch nur ermutigen, das mal auszuprobieren. Wir hatten Bibelverse, die uns in das Herz kamen, was wir anderen zusagen konnten und auf einmal ging es so, echt? Das ist genau die Situation, die ich brauche. Und das sind so manchmal Momente, wo ich so glaube, Gott möchte uns ermutigen, mehr zu erwarten, dass Gott zu uns spricht. Wenn wir sein Wort lesen, dass wir wirklich mit der Haltung dran gehen, Herr, dein Wort ist lebendig. Wenn wir in den Gottesdienst gehen, wenn wir uns aufmachen, um sein Wort zu hören, dass wir wirklich die Erwartung haben, dass Gott persönlich zu uns reden kann. Darum, wenn der Heilige Geist heute spricht, heißt es im Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Gott möchte zu dir ganz persönlich reden, davon bin ich überzeugt. Und wir wollen gleich mal eine Zeit einbauen, wo wir vielleicht mal diese Stille mal erwarten und dann mal ganz konkret Gott das hinlegen und dass er wirklich zu uns reden kann. Das wollen wir gleich mal miteinander ausprobieren, aber das erst zum Ende der Predigt. Weiter geht's in Vers 6. Wenn ihr dann zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. Euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Mental Health, seelische Gesundheit ist heute ja so ein Modewort, ein Schlagwort. Wir müssen fit werden, wir sollen uns nicht von den ganzen Dingen umschlagen lassen. Wir wollen Resilienz haben, all das, was wir brauchen. Und das ist auch wichtig und gut. Und seelische Unterstützung durch Seelsorge, durch Therapeuten ist durch nichts irgendwie wegzubringen. Und man kann nicht sagen, komm einfach zu Jesus und alles wird gut. Aber, oder und, Doppelpunkt, glaube ich zutiefst, dass eine Begegnung mit Jesus so viel verändert. So viel verändert von jetzt auf gleich. Und mir ist das vor einigen Wochen mal wieder so krass deutlich geworden. Ich war in meinen Sorgenkreisen, ich saß im Gottesdienst, in der Gemeinde. Und dann, der Prediger sprach genau in meine Situation. Und ich hatte es schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich so wirklich, das ist mir so durch und durch gegangen. Ich wusste genau, Gott spricht zu mir. Und dann bin ich zum Freund gegangen, wir haben zusammen gebetet. Und auf einmal hat sich innerlich wirklich alles verändert. Frieden, Zuversicht kehrte ein und ich habe gedacht, boah Gott, wie krass ist das. Die äußeren Dinge, das hat ein bisschen gedauert, bis da ein bisschen mehr Frieden in manche Sachen reinkam. Aber diese Begegnung, dass Gott zu mir gesprochen hat, hat wirklich mein Innerstes verändert. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht, euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Gott möchte reden, Gott möchte uns begegnen. Und um das nochmal so ein bisschen auszuholen oder das in Klammern zu setzen, möchte ich uns nochmal diese Schönheit der Gottesbegegnung nochmal ein bisschen groß machen. Ich weiß nicht, ob ihr regelmäßig stille Zeit macht, ob das für euch so ein Termin ist, den ihr habt, den ihr im Kalender eingetragen habt, wo ihr sagt, das ist meine DNA, das mache ich jeden Tag. In meiner jetzigen Bibellese bin ich in den Büchern Mose unterwegs, wo ich immer früher gedacht habe, boah, erste und zweite Mose noch so ein bisschen spannend, ne, mit den ganzen Geschichten, die man liest, dann der Auszug aus Ägypten und dann kommt dritte Mose. Gesetze, Stiftshüttenaufbau, welche Kleinigkeiten da alles benannt wird. Dann führte Mose, wie Gott unterwegs den Menschen begegnet und was das Volk Israel damals alles auf sich nehmen musste, um Gott zu begegnen. Reinigen als Frau, wenn du deine Tage hattest, konntest du ihm nicht begegnen. Wenn du einen Ausfluss hattest, wenn du dies und jenes hattest, es gab so viele Vorschriften, du kannst Gott in so einer schweren Situation oder du kannst in dieser Situation Gott nicht begegnen. Du bist unrein. In manchen Situationen musstest du aus dem Volk ausgesondert werden und konntest Gott und den anderen nicht begegnen. Gott sprach nur durch Auserwählte, durch seine Priester. Und heutzutage, durch Jesus Christus, weil er gekommen ist, können wir ihm überall begegnen. Beim Autofahren, beim Bügeln, beim Wäschen, sogar auf Toilette. Egal wo du bist, Gott kann dir überall begegnen. Das ist etwas, wo ich manchmal denke, boah, das schätzen wir, glaube ich, viel zu wenig. Im Epheser 3, Vers 12 heißt es, jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Jetzt, zu jeder Zeit, können wir Gott begegnen. Durch Jesus Christus. Wir kommen aus der Osterzeit und das ist so etwas Geniales, was passiert ist. Jetzt kannst du Gott überall begegnen. Du musst nicht erstmal große Reinigungsopfer bringen, du musst nicht zu einem bestimmten Ort pilgern. Du kannst Gott überall in deinem Haus, in deiner kleinen Kammer, wo auch immer, begegnen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir manchmal zu wenig schätzen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, damit wir einen direkten Zugang zu Gott haben. Nicht nur das, jetzt lebt der Heilige Geist in uns und wir können ihm, so wie wir sind, begegnen. Was für ein Hammer. Und dann, wenn wir ihm begegnen, geht's weiter. Was ist dann unsere Antwort darauf? Ab Vers 7 in Psalm 34 geht's weiter. Hier steht einer, der um Hilfe rief. Der Herr hat ihn gehört und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Er probt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Was ist die Reaktion? Er erzählt es weiter. Das, was er mit Gott erlebt, gibt der anderen weiter. Und vielleicht ist manchmal da auch die Klammer aufgemacht, Evangelisation und das Erzählen von Gott manchmal so schwierig und schwer, vielleicht auch eine Last, wir wissen nicht, was sollen wir sagen. Und eigentlich geht es nur darum, erzähl das, was du mit Gott erlebst. Erzähl das, was Gott dir im Leben wichtig gemacht hat. Und das ist so großartig, wenn wir das hier lesen. David erzählt es anderen. Hier steht einer, der um Hilfe rief, hört mir zu und dann macht er Mut, er probt es doch selbst. Probiert es doch selber aus. Auch wenn es natürlich Bibelstellen gibt, wo es steht, dass wir Gott nicht versuchen sollen, gibt es immer mal wieder auch die andere Seite, dass Gott uns sagt, du vertraust mir gerade zu wenig, dann probier es doch einfach. Trau mir doch zu, dass ich etwas tun kann. Du darfst mich prüfen in manchen Situationen. Zum Beispiel in Malachi geht es darum, um Versorgung, finanzielle Versorgung. Bringt mir den Zehnten in voller Höhe, und prüft mich hiermit, ob ich dann nicht Segen ausschütten werde. Gott gibt immer wieder Situationen und Bibelstellen, wo er sagt, prüf mich darin, versuch doch deinen Glauben mal ein bisschen, neudeutsch, zu stretchen, mal zu erweitern, zu vergrößern, trau mir doch mal Dinge zu und du wirst erleben, wie ich handle. Und ich mache dir und mir, mache ich so viel Mut, einfach mal Gott mehr zuzutrauen und zu erwarten, dass er spricht, dass er handelt, dass er führt, dass er uns begegnet. Gott möchte zu dir und mir reden. Er sagt, prüft mich darin. Er probt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Und dann, ab Vers 10 geht es weiter. Ihr, die ihr dem Herrn gehört, unterstellt euch ihm. Wer ihm gehorcht, kennt keine Not, selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger. Doch wer zum Herrn kommt, findet alles, was er zum Leben nötig hat. Kommt, junge Leute, hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu leben. Und hier kommt die Antwort, Gott zu erwarten, von Gott zu erwarten, dass er etwas tut, aber nicht immer nur aus Selbstzweck, nicht immer nur aus dieser Erlebkultur heraus, dass wir sagen, ich möchte, dass ich mich gut fühle, ich möchte jetzt schöne Gefühle haben, wenn ich Gott begegne und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Gott begegnet, dass es auch wirklich eine wunderbare Emotion hervorrufen kann. Aber das ist nicht das Erste und Wichtigste, sondern das ist nur ein Teil davon, sondern es geht darum, eine Antwort an Gott zu geben, mit seinem Leben ihm dann die Ehre zu erweisen. Und so kommt David dann als brillanter Rhetoriker in Vers 13 und sagt dann, wollt ihr von eurem Leben haben und möglichst lange glücklich sein? Rhetorische Frage, wer nicht? Dann gibt ihr die Antwort. Dann nehmt eure Zunge gut in Acht, damit ihr nicht lügt und niemanden verleumdet. Kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute. Müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Gott zu begegnen, den Glauben zu stärken, ist zum einen natürlich da, dass du Gott erleben darfst. Dass du dir ein Anliegen vor ihm bringst, dass du erfahren darfst, dass Gott Dinge in deinem Leben tut. Aber das ist nur die eine Seite. Es ist nicht nur zum Selbstzweck, sondern Gott zu begegnen ist gleichzeitig eine Veränderung. Ist gleichzeitig dafür da, dass wir miteinander anders umgehen, wo Gott dich hineingestellt hat, in Gemeinde, in Familie, Arbeitsplatz, Freundeskreis. Und er sagt ganz praktisch, Gott zu begegnen hat immer eine Antwort mit sich, dass du dein Leben änderst. Zunge kontrollieren, Böses lassen und Gutes tun mit den Menschen in Frieden leben. Und ich sag's mal ein bisschen frech, wenn einer sagt, ich habe so eine brillante Gottesbeziehung. Boah, ich höre Gott, ich erlebe ihn, aber er ist menschlich oder sie ein Kotzbrocken. Dann passt das, dann ist das schwierig zusammenzubringen. Dann ist es so, es geht nicht. Eine Begegnung mit Gott soll unser Leben miteinander prägen. Und ich möchte mal hier das Thema Beziehung mal kurz mit reinbringen. Das ist mir nochmal so unfassbar groß geworden. Wenn man den Statistiken Glauben schenken mag, Scheidungsrate 40%, bei gläubigen Paaren 20%. Und Paare, die gemeinsam beten, unter 5%. Ich lese euch mal einen kurzen Ausschnitt aus einer Studie. Studien sind ja immer so ein bisschen hinterfragungsdürftig, aber ich fand die trotzdem mal ganz erwähnenswert. Eine Studie aus den USA, wo sie gerne solche Sachen durchführen, da war 78% der befragten Paare, die regelmäßig zusammen in den Gottesdienst gehen, seien sehr glücklich oder so extrem glücklich, heißt es in dem Bericht der Studie. Es gehe aber nicht nur darum, gemeinsam in die Gemeinde zu gehen, sondern gemeinsam Zeit mit Gott zu verbringen. So stehe auch das gemeinsame Gebet direkt mit der Qualität der Beziehung in Verbindung, heißt es. Paare, die häufig, einmal pro Woche oder öfter gemeinsam beten, seien zu 17% glücklicher als andere Paare. Die Verantwortlichen der Studie gehen sogar so weit zu sagen, dass ein Paar, das gemeinsam betet, auch ein Leben lang zusammenbleibt. Ein paar Ehepaare sehe ich hier. Und ihr habt etwas Gutes für eure Ehe getan. Die Blumen kannst du heute schenken. Du hast schon etwas für deine Ehe getan, gemeinsam in den Gottesdienst zu gehen. Das ist schon mal super. Aber was ich so großartig finde an dieser Studie, auch da natürlich kann man alles über alles diskutieren, aber ich glaube, und ich sage es mal ein bisschen provokant, dass ganz viele Beziehungsprobleme durch gemeinsames Gebet gelöst werden können. Wenn ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, bin 14 Jahre jetzt verheiratet und da gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo man sich uneins ist, und man Konflikte hat. Und dann, muss ich ja zugeben, Steffi ist dann meistens, sagt, jetzt beten wir mal zusammen. Und dann kannst du dich danach schwer streiten. Das geht einfach, es ist kaum möglich. Man betet zusammen, man spricht natürlich über die Dinge, aber ein gemeinsames Gebet, das ist etwas Großartiges, als Paar zusammen zu beten oder wenn du nicht verheiratet bist, mit einem guten Freund zusammen zu beten, dass du sagst, hey, so viele Beziehungskrisen, auch in Gemeinden, wie viel gemeinsames Gebet, glaube ich, einfach der Schlüssel sein kann für ein gutes Miteinander. Gott zu begegnen, ist schön, wenn wir ihn erleben. Es baut unseren Glauben auf, es stärkt uns, aber es muss immer wieder Auswirkungen haben auf das Miteinander. Gott begegnen wirkt sich auf das Untereinander aus. Und dann kommen wir auf die Zielgerade, gerade mit diesem Psalm. Da heißt es, der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Denen, die Böses tun, widersteht er und lässt die Erinnerung an sie mit ihnen sterben. Doch wenn seine Treuen rufen, bist du ein Treuer? Wenn du als Treuer rufst, hört er dich und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Und jetzt könnte man ja sagen, boah, mit Gott zu leben, alles wird dir geebnet. Alles macht der Herr gerade. Du gehst nur auf Wolken spazieren, das Leben ist ein Tanz. Gott sei Dank ist dieser Psalm so ehrlich. Und weiter geht's in Vers 20. Wer dem Herrn treu bleibt, geht durch viele Nöte, aber aus allen befreit ihn der Herr. Er bewahrt ihn so unversehrt, dass ihm kein Knochen gebrochen wird. Doch wer Unrecht tut, den bringt sein Unrecht um. Wer die Vertrauten des Herrn hasst, wird seiner Strafe nicht entgehen. Der Herr rettet das Leben aller, die bei ihm Schutz suchen. Sie haben kein Unheil zu fürchten. Was für eine Ermutigung. Auch wir werden durch schwere Zeiten gehen. Auch wir haben Krisen zu bewältigen als Christen. Wir sind in dieser Welt, wir haben gesundheitliche Herausforderungen. Es wird hier und da schwer werden. Das hat Gott und Jesus nicht verheißen, dass alles super leicht und super einfach wird. Aber aus allem befreit uns Gott. Manchmal nicht so, wie wir uns das wünschen. Manchmal denken wir, boah, da hat Gott sich vielleicht vertan. Und doch überblickt er alles. Wirklich jede kleine und große Lebenssituation und lädt uns ein, ihm treu zu sein. Ich fasse zusammen. Gott ermutigt uns, ihm zu danken. Dass Dankbarkeit ein Schlüssel ist, um ihm die rechte Ehre zu erweisen, unsere Perspektive zu verändern. Er ermutigt uns, ihm zu begegnen, ihn zu suchen, von ganzem Herzen uns aufzumachen und mehr zu erwarten, dass Gott zu uns persönlich redet. Dass wir dann Zeugnis geben von dem, was Gott getan hat. Und dass er sagt, du darfst mich auch manchmal testen. Du darfst mich herausfordern, ob ich wirklich Wort halte. Und dann sollst du mir gehorsam sein. Im Umgang mit anderen Menschen soll es sich zeigen, dass du mein Kind bist. Und ich höre dich, egal durch welche Krisen du gehst, und halte dir die Treue. So habe ich eben angekündigt, dass ich glaube, dass Gott redet. Auch jetzt, heute in diesem Gottesdienst. Und ich möchte diese Predigt schließen mit einer Zeit der Stille. Und dass wir wirklich offen jetzt Gott die Dinge sagen, die uns bewegen, die uns vielleicht Mühe machen, die uns vielleicht auch freuen. Und dass wir jetzt gleich Gott bitten, dass er ganz konkret zu uns spricht, dass er in unser Herz redet und dass wir wissen, dass Gott uns heute begegnet ist. Und vielleicht, Dora, könntest du da den Abschluss gleich machen als Gebet. Und dass wir so diesen Gottesdienst wirklich mit einer echten Gottesbegegnung heute beschließen können.